Schönen Nachmittag. Ich darf Sie im Namen der Diakonale und im Namen des Drehbuchforums Wiens sehr herzlich begrüßen zu dieser Veranstaltung Let's Talk About Script Special. Let's Talk About Script ist eine Serie, Reihe, die wir in Wien im Drehbuchforum regelmäßig anbieten. Das sind Gespräche zu aktuellen österreichischen Kinoproduktionen, die in Kooperation mit dem Depot stattfinden und wenn es Dokumentarfilme sind, in Kooperation mit Doc.at. Wir machen da 4 bis 6 Veranstaltungen im Jahr und das ist heuer erstmals auch auf der Diagonale. Anlässlich der Special Guests Stefan Krommer und Daniel Nocke. Das Gespräch wird Alexandra Seibel, Filmwissenschaftlerin und Publizistin, führen. Und im Anschluss daran gibt es auch einen kleinen Umtrunk vom Drehbuchforum. Also wer Lust hat, noch zu bleiben und zu plaudern, wir freuen uns. Ich wünsche ein schönes Gespräch.
Ja, ich möchte mich auch ganz herzlich für die Einladung bedanken und freue mich, dass wir hier sein können und sprechen können. Es ist ja so, dass ihr gemeinsam in Ludwigsburg an der Filmakademie studiert habt, 98, und seitdem eigentlich, also seit 98, den ersten gemeinsamen Film gemacht habt, zumindest meiner Information nach, ein Shortfilm. Und ich habe nachgezählt, also ich bin auf 10 Kollaborationen gekommen, die seit damals bei euch stattgefunden haben. Also man könnte fast grob sagen, jedes Jahr ein Film, fast. Meine Frage ist jetzt mal ganz salopp am Anfang, worin glaubt ihr, besteht euer gemeinsamer Kern für diese produktive Zusammenarbeit? Gibt es eine Art ähnliche Sicht auf die Dinge, wie man also die Welt sieht oder Dinge, die man erzählen möchte oder mittlerweile eine Art blindes Vertrauen? Also wie würdet ihr das irgendwie für euch beschreiben? Vielleicht mit Daniel anfangend?
Ja, das frage ich mich auch manchmal. Wir erzählen immer diese Geschichte, wie wir zu unserem allerersten Kurzfilm, das war wahrscheinlich gar nicht der Kurzfilm, von dem eben die Rede war, sondern noch einer, der früher entstanden ist, wie wir dazu gekommen sind. Der Trainer hieß der, der handelte von unserem, oder wir haben uns an unsere Zeit und an unsere Fußballtrainer erinnert und so Dinge, die uns beide interessierten, einfach mal verglichen und dann uns entschieden, mal einen Film mit dem Titel Der Trainer zu machen. Das heißt, wir haben, ob wir wirklich von Anfang an die Dinge ähnlich gesehen haben, weiß ich nicht, aber wir haben nach den Dingen gesucht, die uns irgendwie verbinden. Und das, da wir beide Fußball gespielt haben, hat sich das angeboten. Das hat sich irgendwie, hat sich so ergeben, dass wir immer was gefunden haben.
Ich bin auch sehr anpassungsfähig. Und ja, ich glaube, man kann vielleicht so weit gehen, dass das es ist schon am Anfang, ich hatte da noch so einen Dokumentarfilm gemacht im zweiten Jahr an der Filmschule oder im ersten, wo auch so ein Typ auftauchte, ein Schwiegervater, der einen Boxer trainierte. So eine ambivalente Figur, die wo ich auch merken konnte, dass Daniel den witzig findet. Das war jetzt in dem Dokumentarfilm, aber wir haben relativ früh zumindest über Figuren nachgedacht gemeinsam oder gemerkt, ja, nee, so müssen Figuren können Figuren in Filmen sein, dass sie dass ich es interessant finde so eine ambivalente Geschichte war da von Anfang an wichtig. Und ich weiß jetzt nicht so genau, wie das, muss ich nachdenken, bei den Kollegen war damals, also im Studiengang, aber ich würde jetzt mal behaupten, dass es nicht viele gab, die jetzt solche Filme machen wollten. Das war noch stark geprägt von Leuten, die ja sich an amerikanischen Filmen orientiert haben und auf die Filmakademie kamen, um ja auch Filme, glaube ich, mit Special Effects zu machen. Ich will das gar nicht abwerten, aber da waren wir eher in der Minderheit damals und auch deswegen hat man sich vielleicht zusammengetan oder kam dann eine Nähe auf.
Daniel, wenn du ein Drehbuch schreibst, denkst du dann bereits in gewisser darüber nach, was für eine ästhetische Form Stefan da vielleicht dafür finden würde und wie das dann schon ausschauen könnte, also weil du auch sein Stil mittlerweile sehr gut kennst, oder gibt es da mal nur das Buch und wie das dann sich umsetzt in den Film, das kommt dann, ist dann der nächste Schritt?
Nee, ästhetisch denke ich überhaupt nicht drüber nach, da habe ich einfach volles Vertrauen zu Stefan und beziehungsweise der hatte auch mehr Ahnung davon, ich fühle mich da auch gar nicht besonders geschmackssicher, ehrlich gesagt. Aber was Schauspielarbeit zum Beispiel angeht, da habe ich eine bestimmte Vorstellung davon, wie Stefan das machen wird und denke da, wenn es für Stefan ist, auch darüber nach, wie Stefan damit umgehen wird. Also es hat vor allem mit dem Schauspiel, mit den Figuren zu tun, nicht so sehr mit anderen ästhetischen Fragen.
Ich habe jetzt nochmal geschaut, oft ist es gerade im Autorenkino so, dass viele Regisseure auch am Drehbuch mitschreiben, also die sind dann auch immer noch beteiligt an der Entstehung des Buches, aber wenn man bei IMDb nachschaut, steht bei Credits, bei Screenplay immer nur Daniel Nocke, nie Stefan Krummer, also habt ihr eine strikte Arbeitsteilung in der Hinsicht?
Ja, würde ich so sagen, auf jeden Fall, ja.
Also früher, also es gibt schon Filme, wo Stefan so stark mitgearbeitet hat, dass andere Regisseure, die Erfahrung habe ich inzwischen auch gemacht, da durchaus sagen würden, da möchte ich aber auch einen Credit drin haben, zumindest eine Idee von oder sowas. Aber da ist er sehr, also hat er nie gewollt.
Was ist für dich die Stärke der Drehbücher von Daniel? Oder wo sagt ihr, ergänzt euch am besten, was ist die Stärke des einen, was gut in die Stärke des anderen spielt oder so? Also
naja, gar nicht so einfach zu beantworten, die Frage. Ja, beantworte du mal, vielleicht kann ich dann ergänzen. Also ich müsste noch ein bisschen drüber nachdenken.
Also meine Stärken liegen. ich glaube, Stefan hat mit sagen wir mal, ähnlichen Interessen, also dem Hinweis auf ambivalente Figuren, der war, glaube ich, schon der entscheidende, das am besten beantwortet. Ansonsten sollten die Sachen.
Nein, also, kann ich mich, also habe ich wahrscheinlich das Gefühl, mich zu wiederholen, weil ich das auch schon in dem Interview gesagt habe, dass hier im Zusammenhang mit dem Festival geführt wurde im Vorfeld. Aber das kann ich auch gerne nochmal wiederholen. Natürlich ist Daniel jemand, der die Figuren oder die Geschichten überhaupt, die Bücher erschließen sich bei ihm über den Dialog. Das ist was ich jetzt aber auch von Anfang an gewohnt bin. Insofern ist es auch vielleicht gar nicht so wertvoll zu sagen, ja, das ist die Qualität. Ich habe mich auch daran gewöhnt, dass ich ein Buch kriege, in dem eine Welt sich vor mir aufbaut, darüber, dass ich im Grunde genommen Dialoge lese. Also keine Regieanweisungen oder relativ wenige. Das heißt, die Art, wie die Menschen miteinander sprechen und wie sie aufeinander reagieren im Reden miteinander, daraus ergibt sich hier oft so eine Schlüssigkeit und eben das Bild, was wir dann füllen. Also wir, meine ich mich, meine Szenenbildnerin, den Kameramann. Wir haben immer das Gefühl, da was sehr Inspirierendes vor uns zu haben. Zugleich ist da auch noch viel Leerstelle. Also sagt er ja insbesondere formal, interessiert ihn das angeblich überhaupt nicht, was da ist oder was für ein Auto der jetzt fährt oder so, wenngleich er, um das auch noch zu sagen, wenn er dann das fertige Produkt sieht, durchaus beurteilen kann, ob dieses Auto jetzt stimmt oder nicht. Also das ist dann auch ein Stück weit wahrscheinlich Koketterie. Aber es ist angenehm, dass er uns da nicht reinlabert, weil ich übrigens dieses Prinzip versuche dann auch weiter zu kultivieren. Wenn ich jetzt mit anderen Departments spreche, beispielsweise mit dem Szenenbild, ist es auch viel schlauer und das ist halt seine Herangehensweise. Irgendwie muss er mich auch stimulieren. dann nicht gleich mit irgendwelchen Ideen zu kommen oder das zu benennen, sondern eben dem anderen das Gefühl zu geben, dass er gebraucht ist, dass er das auszufüllen hat. Und wenn da mal was, irgendwie ein Quatsch kommt, dann korrigiert man das eben. Also so arbeite ich dann eben auch weiter. Und das ist, glaube ich, also ich habe mittlerweile halt auch, glaube ich, die richtigen Leute so um mich geschart, weil das ist dann doch schon eher meine Aufgabe, die ja sich ergänzen und ebenso viel Gefallen an so einem Buch finden wie ich. Das ist, muss ja nicht immer so sein.
Aber es ist sozusagen die Arbeitsteilung, die, also du bist mehr für das Literarische und du für das Visuelle, um das jetzt ganz banal zu sagen. Also jetzt,
ja.
Also weil du sagst, im Skript steht nicht,
dass es. Es gibt da diesen, ja. den Punkt, wo wir uns schon, es gibt ja noch einen dritten Punkt, das ist der des Schauspielers. Und da geht seine Arbeit ganz stark mit meiner zusammen. Und da kann ich seine Arbeit natürlich zerstören, relativ einfach, oder gemeinsam mit dem Schauspieler, wäre also die Möglichkeit gegeben, ihn zu ärgern und ihm ja zu zeigen, wie eine Szene eigentlich wirklich funktioniert oder so. Aber das da geht, ist er natürlich auf darauf angewiesen, dass ich in seinem Sinne arbeite. Und aber wie gesagt, die Texte, die geben schon eine ganz klare Richtung vor, und ich mache das eigentlich immer schon so, dass ich halt Leseproben mache, wo wir uns einfach mal ganz locker mit dem Text beschäftigen, und dann sieht man schon gleich, ja, wer kapiert das jetzt auf Anhieb und wer nicht, und dann muss man manchmal ein bisschen nachhelfen, aber in der Regel geht das immer sehr, sehr einfach auf die Art, und dann ist es nochmal was anderes am Set. Diese Natürlichkeit, die man bei einer Leseprobe eigentlich oft hat oder einfach herstellt, auch mit einem Schauspieler, die weiter zu bewahren mit einem Schauspieler, weil dann kriegt er noch andere Dinge dazu. Außerdem kriegt er noch mehr Aufmerksamkeit durch Licht, durch Kamera an sich. Er denkt jetzt plötzlich, es geht um was. Und das ist oft ein großes Problem. Und ich freue mich dann immer, wenn Leute sich, also Schauspieler in der Lage sind, sich daran zu erinnern, wie sie den Text zum ersten Mal einfach gesprochen haben, als sie ihn ja gelesen haben. Das ist so ein wichtiger oder entscheidender Moment. Und daran arbeite ich dann viel. Und das ist auch schon eine anstrengende Arbeit, aber die macht mir auch sehr viel Spaß. Oder?
Man hat ja öfter den Eindruck, dass manche Szenen wirklich improvisiert sind, was ich gehört habe von euch aus Interviews vorher nicht der Fall ist. Also oft entsteht ja so eine Intimität und eine fast so eine provisorische Situation, wo man das Gefühl hat, das ist jetzt entstanden aus der Situation. Also ich finde das so eine tolle Qualität.
Ja, ich freue mich auch immer, dass Stefan das irgendwie, ich weiß nicht wie, hinkriegt, dass das so wirkt. Also das ist natürlich auch für mich immer ganz schön, wenn die Leute danach fragen, war das improvisiert, weil das ein Zeichen dafür ist, dass Stefan das irgendwie hingekriegt hat, dass dieses Papier in Leben zu verwandeln oder wie auch immer man das jetzt nennen soll.
Wenn Leute an euch herantreten, heißt es dann immer, Nocke schreibt das Buch, Krummer soll Regie führen, oder geht das über die Produktionsfirma, also Geld ja schon... Gilt ihr schon so als eine Art Item, so eine Art Dream Team, das in der Fernseh- und Kinolandschaft sozusagen zirkuliert und wo Leute dann auch herantreten, oder wie schaut das professionell aus?
Gibt natürlich Leute, die genau diese Kombination, also die sagen, genau die Filme, die wir zusammen machen, gefallen ihnen. Gibt aber natürlich auch Leute, die sagen, nee, das genau das will ich nicht. Also es gibt auch, oder ich hatte jetzt gerade einen Fall, da wurde die ganze Zeit händeringend ein Regisseur gesucht für ein bereits abgenommenes Drehbuch. Und ich habe dann auch gefragt, sag mal, warum nehmt ihr nicht den naheliegendsten? Nee, genau das will jetzt die Redaktion mal nicht. Das soll jetzt mal, einfach weil sie das Gefühl haben, mal was anderes machen zu müssen, was Neues. Den Effekt gibt's auch.
Aber seid ihr eure Lieblingspartner?
Also, Das weiß ich nicht, also kann ich nur für mich sprechen. Klar, also das spricht ja aus meiner aus der Arbeit. Ich meine, ich habe, weiß nicht wie viele Filme gemacht, aber davon nur einen mit einem anderen Autor. Und ich arbeite jetzt ja an noch einem anderen Projekt mit einem anderen Autoren. Also das ist auch kein Prinzip, sondern für mich hat sich das hat sich organisch ergeben und wir konnten halt auch in einem gewissen Rhythmus weitermachen, der mir auch liegt. Also ich will auch nicht jetzt unbedingt einen Film nach dem anderen machen, also schon, aber in einem gewissen Abstand. Ich investiere relativ viel Zeit in die Filme, die ich dann letztlich mache und dadurch hat sich das jetzt eigentlich immer gut ergeben für mich. Aber wie gesagt, das ist kein Dogma und aber klar kann ich auch nicht hier stehen und sagen, das ist nicht, es ist eine Kombination, die mir immer wieder Spaß bringt. Also das ist ja letztlich die Frage. Es kann ja auch sein, dass man irgendwann an einen Punkt kommt, wo man sagt, naja, jetzt haben wir eigentlich alles durchexerziert oder wir kommen, er hat das Gefühl, er kommt mit mir nicht mehr weiter oder umgekehrt, was weiß ich. Aber der Punkt scheint noch nicht eingetreten zu sein.
Nee, ich habe auch momentan nicht die Befürchtung. Aber was es natürlich gibt, ist, dass man Stoffe hat oder es treten auch andere Regisseure natürlich an einen heran. Ich habe ja auch schon mit einigen anderen gedreht. Und die kommen dann natürlich auch mit Vorschlägen, die man dann, die einen auch interessieren und wo einem klar ist, dazu hätte Stefan aber auch wirklich überhaupt keine Lust. So gut kenne ich ihn ja. Es sind bestimmte Genresachen und vielleicht auch solche Sachen, wie er sie vorhin beschrieben hat, an amerikanischem Kino stärker orientiert oder so. Und da weiß ich dann natürlich auch, dass dann möglicherweise dieser andere Regisseur, der dann vielleicht auch mal ein bisschen dicker aufträgt oder so, einfach einen anderen Stil hat, da dann in diesem Fall geeigneter ist. Genauso wie ich bei vielen Sachen, bei den allermeisten, die ich auch einfach mal so für mich schreibe, oft einfach das Gefühl habe, ja, das muss jetzt aber auch wirklich Stefan machen. Also ich könnte mir tatsächlich bei vielen Dingen, also zum Beispiel bei Sommer 04, den ich tatsächlich einfach mal so für mich geschrieben habe, hätte ich mir keinen anderen Regisseur vorstellen mögen, beziehungsweise dann hätte ich es tatsächlich auch anders geschrieben, wenn ich nicht die Sicherheit gehabt hätte, Stefan macht das.
Ich möchte jetzt zu den letzten Film, also dem neuesten Film kommen, zu Dutschke. Dutschke ist jetzt eine Art, kann man fast sagen, Prequel zu Sie haben Knut. Sozusagen, wenn Sie haben Knut quasi ein linkes Milieu der 80er Jahre analysiert, dann kann man sagen, dass Dutschke sozusagen eine Zeit beschreibt, von woraus sich dann die späteren Zusammenhänge ergeben haben oder worin sie gewurzelt sind. Ich finde den Anfang ganz interessant, also ziemlich am Anfang kommt der Titel Dutschke und danach kommt gleich ein Interview mit Claudius Seidel, wo dann einer von euch aus dem Off fragt, wie kann man diesen Film machen, Daniel, und Seidel sagt dann, natürlich als Tragödie, aber ich weiß nicht genau, wer die Antagonisten, wer die Protagonisten sein sollen und ich bin auch nicht sicher, ob ich Dutschke als Held akzeptieren könnte. Was natürlich einige interessante Fragen aufwirft. Einerseits der Genre, aber darüber möchte ich später noch sprechen. Aber ich wollte jetzt fragen, wie sich für euch diese Frage der Protagonisten, der Antagonisten ergeben hat, weil es ja doch unterschiedliche Materialquellen waren. Also ich habe verstanden, die Autobiografie von Gretchen Dutschke war ein Teil, dann die Interviews und dann eben das Drehbuch. Da wollte ich fragen, wie diese Materialrecherche zustande kam, ob ihr das aufgeteilt habt oder gemeinsam gemacht habt oder wie das zustande kam.
Zustande kam es erstmal so, dass ein Produzent zu uns kam oder erstmal zu mir kam und ich habe dann, das ist so ein Fall, wo ich dann auch gesagt habe, das hätte ich gern, dass Stefan das macht, aber übrigens, wenn ich das kurz verraten darf, auch ein anderer Regisseur mal ganz kurz im Gespräch, wo ich dann aber eben dringend darum gebeten habe, dass Stefan das macht. Und der hatte die, also der Produzent, die Rechte an Gretchen Dutschkes Buch erworben. Die Tagebücher waren gerade erschienen und gleichzeitig tobte in der Taz eine Debatte um die Frage, muss wer Dutschke sagt, auch Gewalt sagen. Und das war so die Ausgangslage für diesen Film, also oder dafür, dass man sich gesagt hat, ja, da beschäftige ich mich mal mit einer Konzeption, die dem ja die diese Figur auf eine zeitgemäße und interessante Weise behandelt. Die Frage nach Protagonist oder Antagonist, die habe ich mir ja nun nicht wirklich gestellt, als ich Claudius Seidel diese Frage gestellt habe, sondern ich wollte eigentlich diese Antwort, die er dann gegeben hat, auch bekommen, dass er sagt, also einen Film über Rudi Dutschke kann ich mir nun wirklich nicht vorstellen. Also jedenfalls keinen Film, wo Rudi Dutschke der Protagonist ist. Das ist aber natürlich ein interessantes Thema bei so einer Figur, die nicht gerade viele Charakterzüge trägt, die ein Drehbuch-Lehrbuch für eine Hauptfigur vorschreibt. Und das ist natürlich auch ein interessant, damit umzugehen.
Aber ich finde, die Frage des Antagonisten und der Protagonisten ergibt sich ja dann auch aus dem Material. Also es sind ja eindeutig Leute, die sich geradezu widersprechen. Es gibt Leute, die sympathischer oder unsympathischer rüberkommen. Ich weiß nicht, ich denke mir, habt ihr zuerst die Interviews gemacht und dann das Drehbuch geschrieben, weil es war dann die Entscheidung, welche Szenen werden fiktionalisiert und welche nicht. Also wie ist das zustande gekommen?
Ja, das ist zustande gekommen, es ist so, dass ich zunächst mal das Konzept geschrieben habe. Das Konzept sah vor, oder ich gehe noch einen Schritt zurück. Ich habe, weil das auch mit diesem Protagonisten zu tun hat, dass ich einmal gesehen habe, dass er immer noch sehr polarisiert, das hat mich interessiert, gerade in dieser Gewaltdiskussion, wie die Leute sich immer noch aufregen über diesen Menschen oder sich über Menschen aufregen, die sich über ihn aufregen. Also wie das heute noch hochkocht. Da interessiert mich natürlich ein Typ, der sowas auslöst. Andererseits hat er nun wirklich Eigenschaften, also ist nun mal ein sehr spröder Mensch, er ist kein besonders lockerer Mensch, also er hat nicht viel von der idealen Hauptfigur, zunächst mal abgesehen davon, dass er sehr integer ist und sehr, sehr glaubhaft, also dass er kein falsches Spiel spielt oder sowas. Aber über solche Charakterzüge habe ich mir schon Gedanken gemacht und mich natürlich auch gefragt, wie kann ich diesen Menschen erzählen? Und habe halt ein Konzept geschrieben, das versucht hat, diesen Dingen gerecht zu werden. Und die Idee war von Anfang an, da Leute drin zu haben, die dann auch sagen, ich kann mit diesem Menschen nichts anfangen oder ich halte das am besten auch für falsch, über den überhaupt einen Film zu machen oder so etwas, um das, was ich empfunden habe, wenn ich das Material über Dutschke gelesen habe in dieser Zeit, dann auch irgendwie richtig in so einem Film darzustellen.
Aber wie letztlich kam dann sozusagen die Entscheidung, welche fiktionalen Szenen, weil ihr habt ja sehr viel Archivmaterial angeschaut, nehme ich an, und sozusagen was, oder dann an die Interviews gemacht, haben sich dann aus den Aussagen, die ihr gehabt habt, ergeben, was man dann dazu drehen möchte? Ich meine, wie wird dieses Verhältnis, wie entsteht das dann?
Nee, das ist, glaube ich, bei anderen doku-fiktionalen Sachen stärker so, dass man tatsächlich Interviews als Recherche auch benutzt, um zu erfahren, wie war das damals. Und dann hat man eine Szene, spielt man das praktisch nach. Also die Leute erzählen einem das und das wird dann nachgespielt in der Inszenierung. So, das ist ja auch naheliegend. Aber das Konzept sah von Anfang an vor, das eben nicht zu machen, sondern im Gegenteil eigentlich Standpunkte zu haben, also eher zu sagen, wir haben Folgendes vor, wie finden Sie denn das? Und am besten sollten die Leute sagen, das finde ich total scheiße. Weil so darf man einen Film über Rudi Dutschke ganz bestimmt nicht machen. Denn diese Stimmung, genau das wollten wir, das macht für mich auch Rudi Dutschke aus, dass er zu solchen, dass das die Leute so darauf reagieren oder auf ihn reagieren oder auf mögliche Bilder, die man von ihm entwirft, reagieren. Und deshalb haben wir im Grunde genommen stand schon vorher fest, welche Episoden aus seinem Leben wir erzählen wollen. Die standen ja, dazu gibt es ja Literatur. Und dann habe ich die Leute interviewt als Autor, bin da hingegangen und habe gesagt, so, ich bin der Drehbuchautor, ich habe Folgendes vor. Wie finden Sie das so ungefähr? Oder was, als Spiel natürlich auch diese Frage, was würden Sie mir denn raten? Was für einen Film soll ich denn mal machen? Erzählen Sie mal. Also praktisch als Drehbuchautor da durchaus präsent zu sein. Die Frage kommt ja auch häufiger in dem Film praktisch vor. Also gleich am Anfang eben an Claudius Seidel gestellt, der ja nicht nur ein Journalist ist, der sich an der 68er-Generation ständig abarbeitet, sondern auch noch Filmkritiker. Insofern war das eine gute Mischung, dass man gleich mal fragen kann, was wollen wir denn für einen Film machen. Aber später taucht das dann ja auch immer noch mal auf, dass Gaston Salvatore uns sagt, was wir für einen Film machen sollen. Oder Helga Reidemeister sagt, wir sollten eigentlich gar keinen Film machen.
Das finde ich jetzt interessant, weil ich hätte mir das so vorgestellt, dass es gab diese Interviewlage und was Leute so sagen und dann überlegt man sich, was will ich davon sozusagen kontrapunktisch vielleicht auch fiktional in Szene setzen, weil oft werden ja Dinge gesagt, die dann in der Spielfilmszene danach das total widersprechen lassen oder das eben also genau nicht nachspielen, was gesagt wird, sondern eben etwas anderes spielen. Also, und ich habe gedacht, das ergab sich aus dem Interviewmaterial. Das finde ich jetzt interessant, dass ihr sagt, das war schon vorher fertig und dann hat man das zusammengesetzt.
Also das Drehbuch habe ich schon erst geschrieben, nachdem das Konzept war vorher klar. Also es war auch ungefähr klar, was erzählt werden soll. Und es war ungefähr klar, dass dieser Film natürlich so aufgebaut werden soll, dass die Leute den Szenen widersprechen oder sich untereinander widersprechen. Also dass man die Kontroversen, die es immer noch gibt und natürlich damals sowieso gegeben hat, dass man die in den Film reinkriegt. Und zwar authentisch reinkriegt. Nicht nur nachgespielt, dass man also, sondern dass man auch in den Interviews merkt, das ist so und ist auch heute noch so. Und dann habe ich diese Interviews in diesem Sinne geführt. Und dann natürlich immer noch mal geguckt, wo habe ich die Widersprüche bekommen? Klar, wo sind die Momente, die diesem Konzept entsprechen? Und daraufhin dann natürlich die Szenen geschrieben. Also dann praktisch auf bestimmte Momente hin die Szenen auch hingeschrieben, weil ich wusste, ich habe hier jemanden, der sich über diesen Punkt auch ganz besonders aufgeregt hat. Oder was heißt ganz besonders aufgeregt hat oder dazu einen interessanten Standpunkt formuliert hat oder sowas.
Es gibt so ein Zitat von Barry Miles, der so ein Chronist auch der britischen Counterculture war oder der Counterculture überhaupt, der sagt, die Sixties haben in Schwarz-Weiß begonnen und in Farbe aufgehört. Jetzt hätte mich interessiert, auch gerade beim Visuellen, es gibt ja sehr viel Schwarz-Weiß-Material, das ihr dann natürlich, oder du wahrscheinlich mehr in dem Sinn, transformiert habt in die Farbe. Wie hat sozusagen dieser Transformationsprozess, die Nähe, also sozusagen dieses Archivmaterial eine gewisse Distanz hergestellt oder wie hat dich das ästhetisch vor allem beeinflusst oder wie bist du da herangegangen in dem Nachdrehen gewisser Szenen oder eben die Beeinflussung durch das vorhandene Material?
Ich habe ja relativ, wir haben das ja relativ hart montiert alles. Also ich war immer froh, das fing schon eben bei der Fotorecherche an, die wir natürlich gemacht haben, für die Ausstattung, für die Spielszenen, die wir selbst nachstellen, hatten wir Unmengen Recherchematerial gehabt und da tauchten dann halt Farbfotos auf, die natürlich interessant sind in dem Kontext, aber hier natürlich auch einfach rein formal dann den Übergang machen zu den Spielszenen, also das ein bisschen aufweichen, jetzt nur über die Oberfläche gesprochen. Das heißt, da haben wir dann auch immer nach Sachen gesucht, wo wir noch Farbe kriegen. Witzigerweise, die Amerikaner haben damals schon Farbe, das heißt witzigerweise, es war so, dass die Amis teilweise schon auch Farbe gedreht haben und da gab es dann irgendwann so einen Zugang zu Material, was tatsächlich auch in den Staaten lagerte. Und da hat man noch so ein bisschen Farbe mit reinbekommen. Aber viel war es nicht. Ich hätte gerne noch mehr gehabt. Aber es ist letzten Endes reichte mir das. Ich habe da nicht so, das ist so ein ehrliches Arbeiten gewesen. Ich habe das genommen, was ich gefunden habe. Und natürlich haben wir da immer auch mehrere Optionen gehabt und haben uns dann halt für die aussagekräftigsten, prägnantesten Bilder entschieden, Und zugleich natürlich auch immer geguckt, okay, haben wir das schon 100 Mal gesehen oder haben wir vielleicht auch etwas, was noch nicht so oft gesendet wurde. Insofern, das ist eigentlich der, also da gab es keinen großen Ansatz. Es gibt ja natürlich dann an der einen Stelle, das ist tatsächlich im Schnitt entstanden, so eine Vermischung dann in Bonn bei dieser Veranstaltung, wo eben die Redezeit halt beschnitten wird. Da habe ich ja praktisch so pseudodokumentarisch gearbeitet. So ein bisschen, also nicht mehr ganz so astrein, also wir haben uns dann auch vorgestellt, okay, was sagt dann Herr Krauser dazu, wenn er es sieht? Er hat ihn noch nicht gesehen. Also so ein Historiker, der halt da einen gewissen Anspruch hat und natürlich sagen würde, okay, das ist aber auch eine Art von Verfälschung, die ich jetzt nicht so witzig finde, wobei wir halt glauben, dass wir an dem Punkt im Film eh längst klar gemacht haben, wir haben hier ein bisschen anderes Konzept und dann kann ich mir auch sozusagen diesen Fake noch erlauben, abgesehen davon, dass ich ihn auch tatsächlich reizvoll finde und er ist ja nicht... Also es ist was anderes wäre gewesen, zum Beispiel in der Strecke auch die Spielszenen, die wir selbst inszeniert haben, auch schwarz-weiß zu ziehen. Hätte ich ja auch machen können, damit ich das alles einebne. Aber das war klar, das machen wir nie. Das haben wir einmal kurz ausprobiert, nur weil ich mal sehen wollte, wie das eigentlich wirkt. Aber das war wirklich fürchterlich. Also das dann halt wirklich auch sauber so zu lassen, wie es halt reinkommt. Das war schon wichtig, das ist ja klar, und dann halt an der einen oder anderen Stelle mal so ein Dogma auch wieder einfach fallen zu lassen, weil sonst ist es mir auch zu verkrampft irgendwo.
Weil ihr vorhin auch den Begriff, also über die Gewaltbereitschaft gesprochen habt oder den umstrittenen Begriff der Gewalt. Es gibt ja die, finde ich, recht witzige Szene, wo der Veltrinelli auftaucht mit dem Dynamit im Gepäck. Also witzig und Anführungszeichen, und dann die Frage ist, schießt man jetzt ein amerikanisches Boot in die Luft oder nicht? Und dann gibt es auch wieder den Kommentar von Krauser, da sieht man wieder die Nähe von Dutschke zur Gewalt. Und dann die Debatte mit dem Kinderwagen. Aber ich habe den Eindruck gehabt, dass sozusagen, wie ihr das montiert habt, zum einen die Gespräche und dann endet das in dieser Kinderwagen-Szene, die mir ein bisschen unklar war, aber es endet eigentlich damit, dass das Thema der Gewalt sich gegen Dutsch gerichtet und nicht, wie proklamiert wird, von ihm ausgeht. Also weil letztlich sind es dann diese Bürger, die ihnen hinterherlaufen und sie müssen dann fliehen. Kann man das schon so als ein klares Statement auch von euch lesen, dass das kommentieren will, also auch um vielleicht zu einem Revisionismus da entgegenzuwirken oder so?
Ja, es wurde vorhin schon nach dem Film in der Diskussion ein bisschen gefragt, also eine Frage ging ein bisschen in diese Richtung. Und ich musste dann eingestehen, dass ich an dieser Stelle tatsächlich, also wenn ich jetzt gefragt werde, ist Dutschke Wegbereiter für die RAF oder nicht, eher Nein sagen würde, also nach den Interviews, die ich geführt habe. Also mich hat Kraushaar da nicht besonders überzeugt, der Historiker. Gleichwohl hatte ich schon vor seinen Standpunkt, also es wäre ärgerlich oder also ich wäre enttäuscht, wenn jetzt jemand sagen würde, ich finde Kraushaars Standpunkt wird nicht deutlich oder sowas. Es war gar nicht meine Absicht, hier eine Aussage wirklich zu treffen. Wenn das, was ich denke, dabei jetzt irgendwie offenbar spürbar ist, dann ist es halt so. Aber ich wollte eigentlich die Meinung, die es da gibt, ehrlich gesagt, möglichst gleichberechtigt nebeneinander stellen.
Ja, aber wenn du dich jetzt nur auf die Sequenz beziehst, klar endet man so, dass der Eindruck zurückbleibt, aber auf den ganzen Film betrachtet würde ich auch denken, würde ich auch hoffen, dass es eher unklar bleibt, also jetzt was da unsere Haltung dazu ist.
Welcher von den Protagonisten wäre euch am nächsten? Im Sinne von politisch oder emotional oder einfach, wer wäre der sympathischste? Ja.
So, weiß ich nicht, ich glaube, diese Frage haben wir uns noch nie nach einem Film gestellt, wer ist uns jetzt eigentlich am sympathischsten von diesen ganzen Figuren? Also dieses Stichwort Ambivalenz, das Stefan am Anfang genannt hat, ist ja eins, wie gesagt, das irgendwie uns wichtig ist. Und wie Stefan das immer so schön sagt, er möchte eigentlich Filme machen, wo die Leute danach darüber diskutieren können, wen fandest du sympathisch oder wen mochtest du, also wo der Zuschauer nicht in dem Sinne geführt wird, dass er die ganze Zeit weiß, das ist jetzt mein Sympathieträger und dem habe ich zu folgen. Das ist der sozusagen die Wahrheit vorgibt für mich in diesem Film und da drüben ist der Antagonist oder so. Und gerade bei Dutschke ist es ja interessant, dass es auch diese Figuren für mich so nicht gibt. Also wie gesagt, ich habe wirklich mich am Anfang auch gefragt, wie kann ich, weil mich beeindruckt das zum Beispiel überhaupt nicht, wenn ich alte Ausschnitte von Dutschke sehe, dann, also das ist für mich wirklich überhaupt nicht nachvollziehbar, wie man davon fasziniert sein kann oder wie einen das irgendwie mobilisieren kann. Unabhängig jetzt von der politischen Aussage oder so, kann ich das, ja, ist mir das heute nicht mehr verständlich, aber ich will ja trotzdem versuchen, Leute zu finden. Ich war dann froh, auch zum Beispiel Helga Reidemeister im Interview zu haben, die das meiner Meinung nach sehr, sehr eindrucksvoll darstellt, was ihr das bedeutet hat damals. Und das kann ich auch nachvollziehen. Und wie gesagt, sie geht dann sehr auf dieses Integere und auf darauf, dass er das eben wirklich absolut glaubwürdig vertreten hat und für etwas gestanden hat. Aber also ich habe versucht in den Spielszenen, ich mag auch Gaston und es ist irgendwie ein lustiger Typ. Ich freue mich, dass es solche Menschen gibt. Das hatte ich nicht gedacht. Dass Menschen so mit so einer Biografie heute in Venedig sitzen und dieses Leben leben, das ist Wahnsinn. Ich freue mich da, dass wir solche Figuren getroffen haben.
Ich meine, in euren Filmen ist sowieso immer auch von Interesse, vor allem wenn man an Sie haben Knut denkt, aber auch zum Beispiel Ende der Saison, da geht es ja auch sehr oft um dieses Politische oder das Gesellschaftliche, wie sich es dann vor allem auch privat niederschlägt und wie so eine Art Lebensmodell, ein politisches, dann auch privat funktionieren kann. Und ich finde, bei Dutschke kommt das insofern recht stark raus, gerade was diesen Konflikt Gretchen und die anderen und vor allem, Klammer, die Männer ausmacht. Und ich finde, dass das sehr von wegen Protagonist und Antagonist, also ich finde zwei sehr sich widersprechen, also man auf der Hand liegend sind eben Gretchen, zum Beispiel Bernd Rabé, der immer noch seinen sehr paternalistischen Tonfall drauf hat, auch jetzt noch, wenn er über diese dumme Amerikanerin spricht. Also ich finde, dass das, was in einem früheren Filmen oft verdeckter verhandelt wird, dass das hier sehr interessant aufbricht, so wo das Politische und das Private eben genau nicht mehr zusammenpassen oder wirklich so ein Problem ist, das sich dann auch abspaltet.
Ja, Das ist auch interessant. Also natürlich ist es auch reizvoll, sich da auf Gretchens Seite zu schlagen. Also natürlich ging es uns auch darum, eine gute Darstellerin. Ich weiß gar nicht, ist sie jetzt eigentlich gerade da? Aber vorhin war sie da. Für Gretchen und eine sympathische und gute Darstellerin für Gretchen zu finden. Ich meine, es ist nicht nur Bernd, sondern das haben wir jetzt nicht drin. Das wäre auch wirklich ein bisschen zu gemein gewesen, alles hier zu zeigen, was die Leute zum Teil über Gretchen gesagt haben in den Interviews.
Nicht nur heute und nicht nur damals. Das finde ich so interessant, dass das völlig distanzlos die gleichen Sätze nochmal gesprochen werden.
Ja, eben. Aber da nehmen auch andere wirklich kein Blatt vor den Mund. Und ja, das ist natürlich interessant, damit umzugehen und das ist dann auch klar, dass man versucht, da bei Gretchen eben dagegen zu gehen, aber auf der anderen Seite will man natürlich dem auch gerecht werden. Also man will ja schon einen Eindruck vermitteln von dem vielleicht auch, was die Leute meinen, wenn sie sagen, die ist mir zu naiv oder sowas. Also das ist dann interessant, aber es ist wieder eine Ambivalenz, finde ich, die interessant ist. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass wir Gretchen als die klassische Sympathieträgerin schlechthin, dass die uns so durch den Film führt. Wenn es so ist, habe ich auch nichts dagegen, aber das hatte ich jetzt nicht den Eindruck beim Schreiben oder vielleicht auch einfach, weil ich schon weiß, wie viel Aggressionen diese Frau auslöst bei den Leuten, die sie kennt, bin ich vielleicht nie auf die Idee gekommen, dass es dazu dann tatsächlich kommen könnte.
Aber natürlich denkt man über sowas nach. Da war es natürlich ein Vorteil, die Leute vorher erlebt zu haben, also nicht nur also für mich auch dabei gewesen zu sein. Das waren ja unendlich lange Gespräche, dann haben wir nachher kurze Ausschnitte genommen. Dadurch einem Menschen erstmal nahe zu kommen, also grundsätzlich habe ich tatsächlich für alle irgendwie eine Sympathie empfinden können. Jetzt mal unabhängig von dem, was sie dann auch im Film sagen. Und auf der Basis lässt sich dann darüber nachdenken, okay, wie besetzt man die? Also mal, klar, sollte eine gewisse äußere Ähnlichkeit da sein. Also das haben wir versucht, das haben wir nicht krampfhaft versucht, aber es hat sich dann plötzlich ergeben bei Gaston und bei Bernd vor allem. Und das hilft dann erstmal, aber dann ist natürlich die Frage, eben bei jemandem wie Gaston schon mal, was ich schon wichtig finde, dass man gerade an Stellen, wo du weißt, ja okay, da würde jetzt im dokumentarischen Teil die Gefahr sein, dass der Zuschauer auf Distanz geht, weil er es ein bisschen übertreibt. Aber wir wollen, wie Daniel sagt, wir wollen auch zeigen, wie er es übertreibt, weil es lustig ist. Es macht Spaß, jemanden zu zeigen, der sich auch mal traut, bestimmte Dinge einfach zu sagen, zu benennen. Aber dann natürlich zu gucken, dass vielleicht in den Spielszenen jemand auftaucht, also der junge Gaston es dir wieder schwer macht, sag ich mal, ihn für einen Idioten zu halten in der Situation. So, das heißt, das war ein Spiel, das hat er angefangen quasi, schon darüber, dass er, das hat er ja beschrieben, in den Gesprächen schon teilweise daran gedacht hat, was er möglicherweise für Szenen schreiben wird. Und das habe ich dann, muss ich natürlich fortführen, dann am Set, gewissermaßen ich habe da übrigens den Darstellern gar nicht so viel, also dem Gaston-Darsteller habe ich den wirklichen Gaston nie gezeigt, weil ich habe schon im Casting gesehen, das ist der Typ in Jung, also da brauchen wir nicht so viel diskutieren, wir haben uns da gefreut wie Schneekönige, als ich ihm das Casting gezeigt habe, und dann ging es im Grunde genommen nur darum, okay, wie kommt der da sprachlich so ein bisschen noch ran? Aber ich habe ihm kein bewegtes Bild von Gaston gegeben, sondern nur Töne, also nur eine Tonebene, eine Passage des Interviews, damit er sprachlich rankommt. Das, nur über die Sprache sollte noch eine Nähe hergestellt werden. Das waren dann so, sagen wir mal, ja. War die Herangehensweise.
Also ich finde Sympathielenkung und so, ich finde das ein sehr interessantes Thema, jetzt auch eben gerade bei diesen Dutschke-Figuren. Ich muss vielleicht mal ich erzähle mal jetzt eine kleine Anekdote, die ist aber auch, glaube ich, ganz unterhaltsam. Ich hatte mich mit Gaston, also ich weiß nicht, wer jetzt alles den Film gesehen hat, Gaston Salvatore war in der Hochzeit der Studentenbewegung einfach der engste Weggefährte Rudi Dutschkes. Das waren, Peter Schneider sagt ja auch, die wurden als eins Einheit dann zum Teil wahrgenommen. Das ist dieser sehr gut aussehende Südamerikaner, der immer auf den Fotos zu sehen ist, mit so schwarzen, langen Haaren, groß gewachsen. Und irgendwie Neffe von Allende, glaube ich, hat er uns, glaube ich, erzählt, lebt in einer unglaublichen Wohnung in Venedig, direkt am Wasser. Man sieht hinten immer die Schiffe vorbeifahren. Man denkt wirklich nicht, dass es überhaupt irgendwo einen Menschen gibt, der also es ist die beste Adresse der Welt im Grunde genommen. Und dieser Mann sitzt da in dieser unglaublichen Wohnung, hat diese Biografie, hat an der Studentenrevolte, war an aller vorderster Front dabei, und ist dann Schriftsteller geworden. Er erzählt dann später immer noch so Anekdoten, auch im Film, wie er... Naja, jedenfalls, dieser Typ hat in dem, was weiß ich, 8 Stunden dauernden Interview oder so einen immer größeren Hass auf mich bekommen. Und schon Stefan immer so in Pausen oder wenn ich auf Toilette war oder so, sagt, schmeiß den raus oder so, mach das nicht mit dem. Und irgendwann hat das wirklich nicht mehr ausgehalten, als wir dann noch nachts was essen waren im besten Restaurant Italiens, wie er uns sagte. Und er hat mich wirklich auf eine Weise plötzlich beschimpft, wie ich noch nie in meinem Leben beschimpft wurde. Also er ist total ausgeflippt und das hat sozusagen alles getan, um sozusagen die größten Demütigungen zu erfinden, die man einem Menschen in dieser Situation in den Kopf knallen kann. Also ein denkwürdiger Abend. Und ich muss sagen, das macht dann natürlich auch Spaß. Ich stelle mir dann auch einfach vor, wie er diesen Film sieht. Und klar, seine eigenen Interviewpassagen, damit muss er selbst fertig werden. Aber sieht, die haben sich total Mühe gegeben, mich echt nett zu zeichnen. Das war einfach so ein Spaß, den man dann hatte, sich auch Gaston vorzustellen und das irgendwie so ihm so auf eine Weise gerecht zu werden, wie er sich das vielleicht niemals besser hätte vorstellen können. Also es war so ein Anspruch, den man hatte, denn Unsinn redet er sowieso noch genug in den Interviews. Da sollte er den Spielszenen im Grunde genommen so vorteilhaft wie möglich erscheinen.
Ja. Ich weiß nicht, wir könnten einen kurzen Clip zeigen, wo es darum geht, welche Rolle Gaston eben gespielt hat und wo Rabel eben sagt, der Chauffeur. Oder haben alle den Film gesehen? Also ist das zu redundant. Wollen Sie ihn gerne sehen, diesen Clip? Ah doch, na bitte. Wir reden jetzt kurz. Gibt es eine Frage eigentlich in der Zwischenzeit? Von Seiten, ja?
Nicht so fasziniert in der Tat. Wenn ich ihn reden höre, also wenn ich diese Reden höre, dann muss ich ja irgendwie, dann frage ich mich ja, reißt mich das mit oder reißt mich das nicht mit? Und ich muss sagen, mich hat es nicht mitgerissen. Aber die Frage, ob jemand mich noch heute mitreißen kann, wenn ich seine Reden von damals höre, ist ja nicht die einzige Frage, die ich mir stelle, wenn ich mich frage, mache ich einen Film über den? Das ist nicht für mich das einzige Kriterium. Oder wenn ich mich frage, ob so eine Figur für mich eine gute Filmfigur ist, sondern wie ich vorhin schon mal versucht habe darzustellen, finde ich das interessant. Also zum einen finde ich es wirklich faszinierend oder klar die Wirkung, die er damals entfaltet hat, und ich glaube, dass es viel damit zu tun hat, was ich eben beschrieben habe, dass er, und daran hat niemand einen Zweifel, mit dem ich spreche, auch seine Gegner nicht, dass er wirklich das meint, was er sagt, und dass er auch kompromisslos gegen sich selbst für das eintritt, was er fordert. Also sozusagen ein Gegenbild zu Politikerbildern, wie man sie heute hat oder sowas. Also es ist so ein Menschen, so ein Ideal im Grunde genommen eines Revolutionärs, wie man ihm kaum besser begegnen kann. Und das finde ich schon faszinierend, auch wenn ich bestimmte Dinge, für die er dann auf diese ehrliche Weise gekämpft hat, vielleicht nicht teilen mag, also sowohl politisch als auch dann in der Art und Weise, wie er es dann zum Teil getan hat. Aber das muss ich ihm dann schon attestieren. Und dann finde ich, und welche Wirkung er dann damit erzielt hat damals, das finde ich halt interessant, auch wenn die Reden mich jetzt nicht mehr erreichen. Und außerdem, wie ich schon gesagt habe, wie er immer noch polarisiert, also wie Leute angesichts zum Beispiel dieser Frage nach der Gewalt aneinander geraten. Sie müssen mal, das ist vielleicht noch im Netz zugänglich, ein paar Artikel lesen, die damals in der Taz erschienen sind oder so. Was das auslöst noch bei Menschen, über solche Fragen zu sprechen, war Rudi Dutschke Wegbereiter terroristischer Gewalt oder nicht? Das finde ich auch interessant. Insofern ist es ja auch nicht nur ein Film über Dutschke, sondern auch über sein Umfeld. Das, was wir hier haben, die Szene, die wir jetzt sehen, nehme ich mal an, ich weiß ja nicht genau, was ausgewählt wurde, aber hat damit zu tun, dass ich an einer Stelle im Film um Konkurrenz geht, und zwar Konkurrenz innerhalb der Bewegung. Also gibt es Leute, und es gab viele Leute in der Bewegung, die Dutschke nicht oder die diese Führungsposition von Dutschke nicht schätzten. Und seine beiden wirklich engsten Weggefährten, daran gab es auch gar keinen Zweifel. Also das Bernd Rabehl, der so ab 64 sein oder in den frühen 60ern sein engster Weggefährte war, und Gaston Salvatore 67, ja. Die erleben wir jetzt hier gleich. Ist die Stelle auch noch drin, wie Bernd sagt, nein, ich war nicht eifersüchtig, oder kommt das erst? Achso, das kommt jetzt, ja, okay. Also es geht um diese Frage nach der Eifersucht, und dann sehen wir das jetzt einfach mal. Ich finde das einfach wahnsinnig interessant, auch in was für einem Umfeld jemand wie Dutschke sich bewegt hat, der eben, und ich finde wirklich glaubhaft, absolut ehrlich, das zu dem gestanden hat, was er gesagt hat, und wo da irgendwie, wie Krauser sagt, zwischen öffentlicher Wirkung und dem, was er privat denkt, nur, also nicht mal Millimeter liegen, aber umgeben war. Und na gut, gucken wir uns mal den Ausschnitt an.